Die heißt Las Lumitas, das ist das dritte Radio, was wir aufgebaut haben und die einzige Gemeinde, die ein solarbetriebenes Radio hat. Das ist eine Gemeinde ohne Elektrizität. Da sind es vor allen Dingen die jungen Mädchen, die zur Schule gehen, die dann auf dem Rückweg der Schule das Radio anmachen und vor allen Dingen soziale Aufgaben erfüllen. Also zum Beispiel sagen, hey, meine Oma braucht Gläser für den Honig oder ey, es hat sich eine kleine Ziege ist verloren gegangen oder so. Und also ich glaube nicht, dass es immer, also jetzt bei Las Lumitas ist es nicht unbedingt meine Verantwortung gewesen, dass die Frauen vor allen Dingen die Verantwortung haben für das Radio. Aber zum Beispiel in Formosas, einer anderen Comunidad im Norden von Buenos Aires, auch ungefähr 1000 Kilometer davon entfernt, war es so, dass ich mich das erste Mal auch auf den Turm gestiegen bin und eine Antenne angebracht habe. Und da die Frauenrolle ist schon sehr anders. Die Frauen sind eher in andere Bereiche abgegrenzt und da glaube ich schon, dass ich den Einfluss hatte, dass Frauen anders angeguckt werden jetzt und eben ihnen auch mehr zugerechnet wird, dadurch, dass ich halt auf den Turm gestiegen bin und die Antenne angebracht habe.
Y ahí sí creo, quiero creer que mostrar que no solo puedo ir y conectar equipos, sino que también puede una mujer subirse a la torre a montar la antena. Creo que por cómo se quedaron asombradas y asombrados todos, quiero creer que va a dejar cierta semilla de si se puede.
Das war Sabina Mina aus dem Radio FM La Tribu, die Technikerin vom Radio FM La Tribu aus Buenos Aires in Argentinien, die auch hier bei der Radio Frauenkonferenz Interconexiones, die am vergangenen Wochenende in Hannover stattgefunden hat, dabei war. Ja, musikalisch war das gerade die Band Scar mit dem Titel Let Go, auch von dem Sampler of Men and Machines. Weiter geht's mit einem Beitrag von dem Radio Rabe aus Bern und da von Cheyenne Makai. In Ungarn ist nichts mehr, wie es einmal war. Die rechte Regierung von Viktor Orbán streicht Renten- und Arbeitslosengelder zusammen und hat eine Vielzahl Reformen eingeführt. Am meisten internationale Kritik erntete das neue ungarische Mediengesetz. Kritische Stimmen sagen, das neue Mediengesetz schränke die Medienvielfalt drastisch ein. Das sagen auch Akos Csahati und Gabor Getzi von Civil Radio in Budapest. Das freie Radio sendet seit 17 Jahren, hat 5 Angestellte und 200 freiwillige Sendungsmacherinnen. Akos Csahati ist Direktor von Civil Radio, Gabor Getzi ist freiwilliger Sendungsmacher und Mitglied des Redaktionsgremiums. Cheyenne Makai hat die beiden ungarischen Radiomacher getroffen.
Noch vor 2 Jahren habe es in Ungarn eine große Medienvielfalt in der Radiolandschaft gegeben, sagt Ákos Cserháti. Aber mit dem neuen Mediengesetz habe sich die Situation verändert. Letztes Jahr sendeten noch knapp 70 freie Radios in Ungarn. Dieses Jahr gibt es noch knapp 40 freie Radiosender. Die Konzessionen sind ausgelaufen und wurden nicht verlängert. Ákos Cserháti bedauert diesen Umstand sehr, denn in einer vielfältigen Radiolandschaft brauche es freie Radios.
Es ist sehr wichtig, denen eine Stimme zu geben, die sonst keine haben. Als freies Radio ist man offen und zugänglich für alle. Man bringt verschiedene Gruppen von Menschen zusammen. Man schafft Öffentlichkeit durchs Mikrofon. Es ist sehr wichtig für alle, zugänglich und offen zu sein.
Doch mit dem neuen Mediengesetz hat sich die Radiosituation in Ungarn verändert. Die Definition von freiem Radio ist nicht mehr dieselbe wie vorher. Sie sei verwässert worden, sagt der Radiomacher Gábor Géczi.
Actually, it has diluted a little bit the definition and therefore a lot of formerly.
Neuerdings können sich kommerzielle Privatradios als sogenannte freie Radios registrieren lassen. Und das aus dem einfachen Grund, weil sie 75% sogenannt öffentlichen Inhalt verbreiten und die Hälfte der abgespielten Musik ungarisch ist. Das sind die neuen Kriterien, um in Ungarn als freies Radio zu gelten. Aber das bringt die eigentlichen freien Radios in eine schlechte Position, weil sie dadurch weniger finanzielle Unterstützung erhalten.
Bad position, because they get less financial support.
Mit der alten Definition von freiem Radio in Ungarn mussten die damals privaten Radiostationen Rundfunkgebühren in der Höhe von 100.000 Euro bis 500.000 Euro bezahlen. Ist ein Radio aber als freies Radio registriert, fallen diese Gebühren weg. Mit dem neuen Mediengesetz haben nun plötzlich ganz viele kommerzielle Radios den Status freies Radio erhalten und müssen so keine Rundfunkgebühren mehr bezahlen. Eine große Neuerung im Mediengesetz sind diese 75% sogenannter öffentlicher Inhalt, Public Content, die man als freies Radio ausstrahlen muss. Und das schränke die Arbeit ein, sagt Ákos Cserháti.
It basically means that they must provide objective news without opinions. And a radio or television show that is about your personal opinion, how do you see things, that's not public content.
Public content heißt, man muss objektive Nachrichten verbreiten. Radio- oder Fernsehprogramme, bei denen es um Meinungen geht, sind kein sogenannter Public Content. Man kann also keine Diskussionssendungen ausstrahlen, nur Newsinhalte oder Beiträge über Kultur. Und weil man 75% der Inhalte mit Public Content füllen muss, gibt es praktisch keinen Platz mehr für Kritik oder Protest. Das bedroht uns. Freies Radio heißt eigentlich, seine Meinung frei äußern zu können. Nun wird der Inhalt reguliert. Man muss 3/4 der Zeit sogenannten Public Content verbreiten. Das heißt, dass man die Inhalte der nationalen Depeschenagentur benutzen und verbreiten muss. Das ist ein Schritt zurück. Du kannst deine Meinung nicht mehr frei äußern.
Because now it's in Hungary, it is centralized. You get the news from a national news agency and you have to broadcast that news. That's a step back. It cannot be about your free opinion.
Mit dem neuen Mediengesetz in Ungarn gibt es nur noch öffentlich-rechtliche Sender und die sogenannten freien Radios, zu denen nun aber auch die früheren Privatradios gehören. Das führt unweigerlich auch zu einem Kampf um die Unterstützungsgelder.
It's quite poor. We, as a free radio, as a real community radio.
Es ist traurig. Wir als freie Radios stehen nun in Konkurrenz mit den Privatradios, die mit professionellen Mitarbeitenden arbeiten. Mit Privatradios, die über viel mehr Geld als wir verfügen, weil sie eine größere Reichweite haben. Es gibt kleine, freie Radios, die eine Reichweite von 1-2 Kilometer Radius haben. Man kann sich nicht mit Privatradios messen, die nun sogenannte freie Radios sind, aber nur auf dem Papier.
Who are community radios, but only in name.
Seit dem neuen Mediengesetz in Ungarn habe sich nicht nur die Radiolandschaft verändert, auch die Information in den öffentlich-rechtlichen Sendern sei anders geworden. Die Informationen seien nicht mehr ausgewogen, so wie man das eigentlich von einem öffentlich-rechtlichen Medium erwartet. Das führte unter anderem zu einem Protest zweier ungarischer Schriftsteller, erzählt Gábor Géczi.
Two very famous Hungarian writers actually
Zwei sehr berühmte ungarische Schriftsteller haben dem öffentlich-rechtlichen Radio verboten, ihre Texte zu benutzen, weil die Schriftsteller der Ansicht sind, dass das öffentlich-rechtliche Radio in Ungarn unfaire Berichterstattung betreibt.
Because they think that the Hungarian public radio is biased.
Wer in Ungarn in den Medien arbeiten will, kann das an der Universität studieren und macht dann eine praktische Ausbildung bei einem Medium und besucht private Kurse von professionellen Radioschaffenden aus privaten oder kommerziellen Medien. Wer im freien Radio arbeiten will, meist auf freiwilliger Basis, wird von den Radioschaffenden des Senders in die Arbeit eingeführt und kann danach seine oder ihre ganz persönliche Radiosendung gestalten.
They can speak their mind. They can talk about almost whatever they want.
Sie können ihre Meinung sagen und fast über alles reden, worüber sie reden wollen. Sie können ihre Themen und Gäste selber auswählen und den Gästen Öffentlichkeit verschaffen. Diese Art Radio zu machen ist viel attraktiver als in den eingeschränkten privaten oder öffentlich-rechtlichen Medien.
That narrow street which is a public service radio or a commercial radio.
Freies Radio ist anders als privates oder öffentlich-rechtliches Radio. Im freien Radio geht es nicht nur darum, in den Medien präsent zu sein. Das freie Radio hat auch eine soziale Funktion. Im freien Radio kann man sich äußern, zu seinen Wünschen und seinen Meinungen. Das gilt weltweit, sowohl in Ungarn als auch in der Schweiz oder anderswo. Teil des freien Radios zu sein heiße, Teil einer Gesellschaft zu sein, sagt Gábor Géczi.
You have to learn to be the member of a community. It's the same thing.
Man muss lernen, ein Teil der Gesellschaft zu sein, seine eigene Meinung zu haben. Dann kann man ins Radio kommen und seine Meinung sagen, über sein Problem sprechen oder seine Lösungen vorstellen. Freies Radio ist nicht nur da, um sich selber auszudrücken. Freies Radio stärkt die Gesellschaft.
Possibility to express yourself, but it's also more than a radio. It reinforces community.
Auch Civil Radio in Budapest will diese Rolle als freies Radio weiterhin wahrnehmen und das trotz den Bestimmungen und Regularisierungsversuchen im neuen Mediengesetz. Der Direktor von Civil Radio, Akos Cserhati, macht sich Gedanken, wie es mit den freien Radios und speziell mit Civil Radio weitergehen wird.
What will happen tomorrow and how can we?
Was passiert morgen? Und wie können wir? Ich hasse es, dieses Wort zu benutzen, aber wie können wir kämpfen oder uns abmühen? Wir müssen uns wirklich abmühen, um zu überleben. Wir suchen nach den richtigen Instrumenten, um unser Radio zu beschützen, und ich weiß nicht, wie wir das tun können. Das ist die ganze Zeit in meinem Kopf. Wie können wir unser Radio schützen?
How? But that is in my mind always. How can we protect ourselves?
Ja, das sagt der Direktor des ungarischen Freien Radios, Akos Cserhati. Civil Radio gibt es auch im Internet unter www.civilradio.hu. Ja, zu dem Thema freie Radios gibt es natürlich in allen Ländern die im Prinzip gleiche Problematik. Und wie auch auf dem Interconnexiones-Treffen Frauen schaffen Räume der Kommunikation festgestellt wurde, kann man damit auch feministische Inhalte und nicht auch, also auch noch feministische Inhalte in die Gesellschaft reintransportieren. Dann gibt es jetzt zum Schluss noch ein bisschen Musik und zwar von Annexy Kin Ken Kan. Thank you. Ja, das waren dann eine Stunde. Die Technik schlägt zurück. Bis nächsten Monat. Tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss. Und vielleicht kommen wir nächsten Monat auch wieder mit ein, zwei oder vielleicht auch drei neuen Suchmaschinenvorstellungen.
Child. es wird ganz viel diskutiert, schon seit vielen Jahren, über Veränderungen im Stadtbild, in der Städtebaustruktur, in der im Wohnbereich. Die Mieten steigen in Leipzig. Das ist, glaube ich, inzwischen, es ist unwidersprochen, das sagt inzwischen auch sogar die Stadt, die das immer geleugnet hat, sagen auch Immobilienportale, sagen Menschen, die das selbst erleben. Und um dieses Spannungsfeld ging es gestern mit Blick auf den Leipziger Westen, besser gesagt auf die hippen Viertel dort, Plakwitz, Schleusig, Lindenau, Leutsch vielleicht noch. Darüber wurde diskutiert und das haben relativ viele diskutiert. Sowohl Vertreter der Stadt, der Herr Raschke vom Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung, der Heiko Müller vom Stadtumbaumanagement, das ist auch ein wunderschönes Wort, die so einen Stadtteil hatten, so ein Quartiersmanagement eben. Leute, die das kritisch betrachten, wie Norm Abrecht von Stadt für alle und Marco Böhme von der Linken, Mitglied der Linkspartei. Auch eine Betroffene, Angela Seidel aus der Hausgemeinschaft Uhlbeinstraße 28a war da und der, an dem sich dann alle gerieben haben, naja, die Stadt nicht so sehr, die war da ein bisschen zurückhaltend, war René Hobusch, der nicht als FDP-Politiker auf dem Podium saß, sondern als der Vertreter von Haus und Grund, was so ein Lobbyverein für Haus- und Grundstücksbesitzer ist. Und es ging, ja.
Ging gut. Also es ging 2 Stunden lang.
Ja.
Da blieben auch fast alle. Es gab am Ende eigentlich keine Fragen mehr.
Aber ein sehr aktives Publikum, was ja sehr viel mit Klatschen und buh, menschenverachtend interveniert hat. Ne?
Mhm. Da, ja, es war also knapp 200 Leute saßen da wohl rum. Und die erste Frage drehte sich dann auch um die Frage, was eigentlich dieses Gentrifizierungszeug ist, wie man das definieren kann, woran man das messen kann, kann man das überhaupt messen? Und Norma Brecht vom Bündnis Stadt für alle hat dann auch relativ schnell gesagt, das ist eher schwierig zu messen, besonders wissenschaftlich ist das schwer zu messen und zu definieren. Allerdings
zu beobachten, dass die Mieten steigen und das kann man nicht sagen, das hat auch, also das muss man einfach sagen, das hat Auswirkungen auf die Bevölkerungsstruktur. Also wenn Angebotsmieten über 5 Euro angeboten werden, bedeutet das, dass Menschen, die zum Beispiel in Hartz IV Transferleistungen sind oder einfach, ne, einfach sich nicht ein Zimmer oder eine Wohnung leisten können, die über die Hälfte ihres eigentlichen Einkommens kosten würde, dass diese Menschen sich dann im Fall eines Umzugs keine Wohnung mehr im Leipziger Westen leisten können. Dafür brauchen wir auch nicht sagen, ist das jetzt Gentrification oder ist das jetzt, wie viele werden jetzt verdrängt, wird hier eine Bevölkerungsstruktur ausgetauscht oder wie auch immer, sondern wir von Stadt für alle sagen, es geht da eigentlich um mehr, weil es gibt Gründe, weshalb Mieten steigen, es gibt Gründe, warum sie genau hier steigen und das ist eben, weil mit Wohnraum spekuliert wird, weil Eigentümerinnen und Eigentümer Renditeerwartungen haben und deshalb steigen Mieten und das ist kritisierbar, ohne dass wir eine wissenschaftlich fundierte Aussage dazu haben müssen, wie viele jetzt verdrängt werden und ob das jetzt genauso schlimm ist wie in Berlin oder sonst wo, sondern wir sagen, es muss sich was grundlegend an der Wohnungsmarktstruktur in Leipzig ändern, um dauerhaft preiswerten Wohnraum zu halten und das auch im Leipziger Westen. Genau. Und dann, was wir aber trotzdem machen, also wo man jetzt sagen kann, naja, natürlich die Indizien sprechen dafür, dass es sowas wie Gentrification, also eine Sanierung und eine Verdrängung oder eine darauffolgende Verdrängung gibt, sprechen, sind die ganzen Einzelbeispiele, die wir haben, die wir auch nicht einfach so abtun können und sagen können, wir wissen ja noch gar nicht, ob Gentrification gibt. Tut uns jetzt leid, vielleicht bist du nur ein Einzelfall und musst ausziehen. Das ist normal. Sondern wir sagen, das ist eben nicht normal. Also das sind Mietsteigerungen, müssen wir damit einfach umgehen, weil Städte sich so entwickeln. Sondern wir sagen so, nein, das muss nicht sein. Und nehmen diese Einzelbeispiele ernst und sagen, die Beispiele, die wir jetzt auch sehen und öffentlich gemacht werden, das ist schon das. Also die öffentlichen Beispiele dem davor sind schon ganz andere Gruppen. Also schon ganz andere Gruppen wurden vorher verdrängt, die wir vielleicht nicht in der Öffentlichkeit so wahrgenommen haben. Genau, so viel vielleicht erstmal.
Das war der Aufschlag.
Das war der Aufschlag und es ging natürlich dann weiter. Und diese Perspektive blieb nicht unwidersprochen durch den Vertreter, der die Eigentümer vertritt.
Ja doch, wir sollten über die Begrifflichkeit streiten. Wir sollten klar darüber reden, worüber wir reden, weil damit beginnt die Frage, gibt's eine gefühlte Verdrängung, gibt's keine gefühlte Verdrängung, gibt es sie vielleicht tatsächlich? Ich bin ganz überrascht, dass Frau Brecht jetzt sagt, eigentlich können wir es wissenschaftlich gar nicht belegen. ob es eine Verdrängung gibt oder nicht. Und Herr Böhm, ich kann Ihnen Ihr schlechtes Gewissen nehmen. Sie haben bestimmt niemanden verdrängt. Es hat sich nur jemand ein Dreivierteljahr zu zeitig für eine Wohnung entschieden, wo er festgestellt hat, er kann den Mietpreis nicht zahlen, hat was ganz Normales gemacht, hat mal durchgerechnet, hat seinen Mietvertrag gekündigt, die Wohnung ist frei geworden, Sie sind eingezogen. Das ist doch was ganz Normales auf dieser Welt. Und auch ich bin nicht verdrängt worden, wenn Herr Böhme das so darstellt. Ich habe vorhin im Vorgespräch, ich hab im Vorgespräch gesagt, Herr Böhme, ich habe einen Katzensprung von hier entfernt lange gelebt, bevor wir unser Haus gebaut haben in der Querstraße der Karl-Heine-Straße. Wunderbarer Altbau mit Stuck und großen Zimmern für 4,20 und irgendwann sickerte so die Subkultur ein. Und das ging uns irgendwann auf den Keks. Wenn Sie morgens zeitig aufstehen, die Kinder in den Kindergarten bringen und dann ins Büro fahren und abends spät wieder nach Hause kommen, dann ziehen Sie irgendwann aus. Ja, genau.
Ich habe den falschen Stachel ausgesucht.
Und dann sind wir nämlich genau bei der Debatte. Wenn wir über Verdrängung reden, wer sind eigentlich die Verdränger? Da sollten wir mal drüber nachdenken. Aber dass sich Preise entwickeln, Frau Nagel, Frau Brecht, Herr Böhme, das ist doch was ganz Normales. Überall entwickeln sich Preise. Schauen Sie auf die Verbraucherpreisindizes, schauen Sie an, wie sich Preise in den letzten Jahren entwickelt haben. Nominal haben wir in Leipzig keine Mietsteigerungen, wenn Sie es vergleichen mit der Inflation. Wir haben in Leipzig nominal keine Mietsteigerungen in den letzten Jahren. Wir haben bei den Kaltmieten keine Mietsteigerungen. Wenn Sie es nominal auf die Preisindizes betrachtet, sich anschauen, wo wir Steigerungen haben in erheblichem Maße und in einzelnen Sparten um bis zu 100%, das sind die Nebenkosten. Was tatsächlich in Leipzig steigt, enorm steigt, sind die Nebenkosten. Und natürlich, es gibt Mietsteigerungen in der Wiedervermietung. Aber das ist doch etwas ganz Normales. Das ist etwas, was der Gesetzgeber vorgesehen hat, was er seit über 100 Jahren so im Zivilrecht vorgesehen hat und auch schon seit über 100 Jahren im Zivilrecht gedeckelt hat, indem er eben gesagt hat, dass im Bestand Mieterhöhungen um bis zu 20% innerhalb von 3 Jahren bis zur Obergrenze des Mietspiegels möglich sind. Das ist schon immer so, dass seit 6 oder 7 oder in manchen Fällen seit 15 Jahren Miete nicht erhöht worden sind, hängt doch einfach mit der Situation in dieser Stadt zusammen. Herr Raschke hat es doch sehr deutlich beschrieben. Wir haben doch den älteren Herrn gehört, der uns da gesagt hat, dass er für 50 Mark, 50 Ostmark wohlgemerkt, auf 95 Quadratmeter gewohnt hat. Natürlich, ich kenne das auch, wir haben 56 Mark bezahlt für die 3-Zimmer-Wohnung mit 65 Quadratmetern und fürs Brot 61 Pfennige. Zum Glück ist dieser Staat 89 untergegangen. Sie können mit so etwas nichts finanzieren. Wohnen ist nicht nur etwas zum Wohlfühlen. Wohnen hat ja auch so einen quasi grundrechtsähnlichen Charakter, das will ich gar nicht bestreiten. Aber Wohnen ist auch ein Wirtschaftsgut. Derjenige, der Geld in die Hand nimmt, der investiert, der muss damit auch auskommen können. Und das ist eben in Leipzig nicht passiert, die letzten 15, 20 Jahre. Wir haben in der Spitze um die Jahrtausendwende einen Überhang von fast 70.000 Wohnungen in dieser Stadt gehabt. Und da ist die Situation entstanden, dass lange eben niemand Mieten erhöht hat, weil dann bei der Mieterhöhung bist du in die nächstbeste Wohnung für 4,50 Euro gegangen, wo du gut drin leben konntest. Das ist einfach die Situation. Wir haben uns daran gewöhnt, aber die ist nicht normal, diese Situation.
Tja, es ist so einiges vielleicht nicht ganz normal im Westen. Und zum Thema Wohn zum Wohlfühlen gab es, wie du gesagt hast, eine Gästin, Angela, deren, ich sag mal, Schicksal ist mittlerweile etwas bekannter geworden, oder?
Rüber in Straße 28 hat gekämpft, 28a, aber leider ohne Erfolg. Und hat tatsächlich ein anderes Phänomen erlitten, als der Hobusch jetzt die ganze Zeit sagt. Das Problem, was viele Häuser, glaube ich, haben, ist, dass irgendjemand kommt, modernisieren will und die Leute eigentlich raushaben will oder die Mieten so hoch setzen will, dass es nicht mehr in dem Rahmen ist, wie Herr Hobusch das behauptet.
Genau, und dabei ging es wohl um sozusagen Lofts, die noch keine Lofts waren,
genau.
Was nicht so bleiben durfte.
Richtig.
Im Moment fühlt es sich gar nicht an, weil wir da nicht mehr wohnen dürfen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll in dieser Diskussion. Die ist so komplex und mir oft zu einseitig gedacht, weil der eine spricht von nur günstig und der andere spricht von einer Preiserhöhung und Preissteigerung überall. Da müssen die Mieten auch steigen. Man betrachtet es nicht komplex, weil wenn Preise steigen, Mieten steigen, sollten die Einkommen auch steigen, das kann ich leider nicht feststellen, das ist ja das Problem. Und wenn ich dann sage, es gibt keine Preissteigerung, dann ist das Augenwischerei, ganz klar. Nebenkosten steigen natürlich auch, aber die würde ich ja ausklammern, weil es gibt auch ganz klar auf den Immobilienportalen einen Nachweis, Hinweis, wie sozusagen sich die Kaltmietpreisentwicklung in den letzten Jahren sozusagen vollzogen hat. Was für uns... Also wir müssen mit diesen Argumenten umgehen, mit all diesen Argumenten, mit ihren Argumenten und ruhig bleiben, weil das natürlich nichts bringt, dort hier so eine hitzige nur emotionale Debatte zu führen, die natürlich sehr emotional ist für mich, ganz persönlich, weil dieser Ort, an dem ich lebte, war für mich eine Heimat. Und unabhängig vom von der Marktentwicklung ist das ein Wert, den man in Geld nicht aufwiegen kann. Und ich habe an der Stelle nicht mehr die Chance, so zu leben, wie ich das gerne möchte. Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, kann ich mir die Wohnung leisten oder nicht, sondern darf ich so leben, wie ich möchte. Und das ist eine ganz große Freiheitsgrade, die ich empfinde, die Räume immer weniger werden, immer kleiner werden in dieser Stadt. Und das finde ich eigentlich schade.
Das war dann auch der erste Applaus, weil es tatsächlich diese sehr die Perspektive einer Betroffenen ist, die sich mehrere Jahre sozusagen in den Kampf begeben hat mit einem Investor. Man kann auch sagen, die KSW, deren Chef auch an dem Abend zugegen war im Publikum, was nicht ganz so einfach dann wahrscheinlich war, und die jetzt verloren haben und tatsächlich das Feld räumen müssen. Das Ding direkt am Karl-Heine-Kanal gelegen, das wird jetzt Luxus saniert, das kann man sagen. Und sicher werden die Neuvermietungsmieten da 10 Euro betragen.
Und das ist dann wahrscheinlich auch ein Beispiel dieser sogenannten Teufelskreise, wo es darum geht, also dass Leute, die dort ewig gewohnt haben und quasi unfreiwillig dazu beigetragen haben, dass das Ganze sich um die Ecke eben so entwickelt, wie sich's entwickelt, so, und dann am Ende abhauen.
Genau, darauf hat sie ja auch nochmal abgestellt, okay. Und hat aber daraus abgeleitet, also den Kiez mit gestaltet, entwickelt, aufgewertet zu haben, dass man eben da wohnen bleiben kann und nicht, dass man weg muss, ne? Dass man selber sozusagen viel Soziales, Kulturelles dort investiert hat sozusagen.
Das Quartiersmanagement in Plachwitz auf der Karl-Heine-Straße da irgendwo, gibt's das? Das gibt's schon seit vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht wie lange.
Lange,
sagen wir lange. Das hat natürlich unter Umständen eine ganze Menge mitbekommen, vor allem die Anwohner haben sie mitbekommen und umgedreht. Und da gab es dann deine Frage, wie es in den letzten Jahren denn das aussah. So. Also ob sich das gesteigert hat, seit wann vielleicht irgendwie dort Anwohner vorbeikommen und fragen, was ist denn das hier alles? Das wird ja immer teurer und so, oder auch nicht. Genau, und dazu hören wir jetzt Herrn Müller.
Ich würde sagen, das deckt sich zeitlich ziemlich genau mit der Aussage von eben. Also so 2012 kann ich mich erinnern, da gab es so erste Fragen. Ich finde jetzt nicht mehr so leicht eine Wohnung wie früher. Ich bin mit einer Mietsteigerung konfrontiert. Passiert hier sowas wie Gentrifizierung? Also das kam immer so, eher wurde so als Frage an uns herangetragen. Da gab es immer mal wieder eine kleine politische Aktion im Stadtteil und es gab irgendwann sowas was Demoartiges und es wurde sozusagen immer mal wieder als Thema aufgerufen. Und das hatte aber irgendwie noch so jetzt für uns keine gespürte Breite. Also gerade wenn man auch in der Nachbarschaft, ich bin auch Anwohner im Leipziger Westen, und wenn man dann so ein bisschen rumgefragt hat, das haben relativ wenige Leute aus eigener Erfahrung bestätigen können. Und dann hat aber sozusagen im Jahr 2013 und noch viel stärker 2014 das an Fahrt aufgenommen. Und jetzt in den letzten 3-4 Monaten ist es so, dass wir eigentlich aus unserem, ja, über direkte Beratungen und aus unserem Umfeld, also Leute, die wir als Netzwerkpartner haben, dass quasi keine Woche vergeht, ohne dass irgendjemand erzählt, dass bei irgendjemand die Miete erhöht worden ist. Und also auch so, ja, bis zu einem Grad, der für die Leute dann nicht mehr erträglich ist. Was auch ganz klar natürlich mit der Einkommensseite zu tun hat. Das ist, muss man ganz klar sagen, wir gehen da oft auch noch von sehr geringen Mieten aus. Aber die Einkommenssituation im Leipziger Westen ist nach wie vor problematisch. Wir sind als benachteiligter Stadtteil eingestuft. Das ist, der Leipziger Westen ist nach wie vor Fördergebiet, weil bestimmte Sozialindikatoren darauf hindeuten, dass es hier einfach relativ viele Leute gibt, die nicht mit relativ wenig auskommen müssen. Es gibt eine hohe Schulabbrecherquote, es gibt eine hohe Arbeitslosenquote im Vergleich zu anderen Stadtteilen. Und das paart sich mit so einer Unsicherheitssituation, die zum einen sicherlich gespürt ist, ja, weil sozusagen für viele Leute die Einschläge näher kommen, aber auch für mich mit einer deutlich zunehmenden Anzahl von Leuten, die tatsächlich konkret betroffen sind, die jetzt irgendwie noch ganz gut aufgestellt sind. Also wir haben jetzt von wenigen Fällen gehört, die man jetzt irgendwie dann zu einer anwaltlichen Beratung schicken musste oder denen man irgendwas weiteres raten musste, aber sozusagen, also die Leute, die zu uns gekommen sind, die konnten das alle reflektieren. Also wir glauben einfach aus dem, was wir hören, dass es eine größere Dunkelziffer an Leuten, die sich jetzt nicht so gut artikulieren können, gibt.
Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie sagen, es gibt in den letzten Monaten verstärkt Mieterhöhungen im Bestand, dann
Herzlichen Dank. Können Sie schreiben an die Bundesregierung, an die Große Koalition, die der Meinung gewesen ist, in funktionierende Märkte eingreifen zu müssen und eine Mietpreisbremse einzuführen? Es passiert im Moment etwas. Da haben wir immer vorgewarnt, auch als Wohnungswirtschaft davor gewarnt, lasst die Finger weg, reguliert es nicht. Viele machen jetzt nachholende Mieterhöhungen, ziehen sie einfach durch und gucken, was im Gesetz drin steht und machen jetzt das, wo sie befürchten, was sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren vielleicht nicht mehr können. Die erhöhen einfach vor Einführung der Mietpreisbremse nochmal die Mieten. Ja, das passiert. Das ist, wenn man etwas Gutes will und es längst noch nicht gut macht.
Ich weiß, um darauf gleich wieder zu reagieren, ich kann über die Fälle, die uns berichtet worden sind, jetzt auch nichts über die Höhe sagen. Ich kann auch oft nichts über die Ausgangshöhe der Miete sagen. Wenn wir über alte Mietverträge reden, die irgendwie noch für 1,90 Euro oder 2,30 Euro abgeschlossen worden sind und die jetzt erhöht werden, dann tut das natürlich erstmal den Leuten weh, ja? Gerade wenn sie in relativ komfortablen Wohnungen wohnen, aber ich kann es jetzt nicht ursächlich darauf zurückführen. Das ist eine Möglichkeit, dass es damit zu tun hat, aber...
Es ist ein Effekt, den Sie überall beobachten können. Allein durch politisches Handeln bedingt.
Ja, die Mietpreisbremse oder die Frage nach dem Regulieren des Marktes ist eine sehr, sehr spannende Frage und wird sicherlich gleich, wenn wir über Instrumente reden, auch nochmal relevant. Ich glaube, wo ich Ihnen widersprechen möchte, ist zu sagen, die Vermieter erhöhen ja nur die Miete, weil die Angst vor der Mietpreisbremse haben. Also ein Instrument, was die Große Koalition eingeführt hat und so ein bisschen die SPD auf ihre Fahne schreibt, dass sie jetzt dafür zuständig ist, dass in angespannten Wohnungsmärkten die Mieten gedeckelt werden, also auch nur ein bestimmter Prozentsatz. Das bedeutet nicht, dass Mieten nicht auch regulär ansteigen. Also die Mietpreisbremse wird das auch nicht verhindern. Und die Mietpreisbremse ist eine super Ausrede für Menschen oder für Vermieter, die Geld, viel Geld mit dem Wohnraum machen wollen, um dann zu sagen, ja, das habt ihr jetzt davon, ihr wollt ja die Mietpreisbremse, deshalb schlagen wir jetzt noch mal richtig zu. Und wenn ich mich nicht irre, sind auch die Leipziger Immobilienakteure darüber informiert, dass es ziemlich... Also dass das Land bzw. die Stadt auch nicht sofort die Mietpreisbremse einführen kann. Also das ist auch eine, finde ich, ist keine gute Ausrede, um gegen die Regulierung vom Wohnungsmarkt zu sprechen.
Man merkt, es gab da durchaus
Dissens.
Ja, und also es waren keine Monologe, das hat sich durchaus öfter mal gepingpongt bei verschiedenen Teilnehmern.
Richtig, was wir auch im Folgenden hören werden, oder?
Genau, da geht es um die Frage, ob man zur Frage der Gentrifizierung nochmal ein Stück zurückgeht und wie es denn überhaupt allgemein aussieht mit den Stadtteilen da draußen, ob die für alle, in Anführungszeichen, beziehbar sind. Und an dieser Frage erspinnt sich dann eine relativ bemerkenswerte Diskussion zwischen zwei Diskutanten mindestens.
Ich würde noch mal kurz auf die Frage eingehen, weil Sie vorhin den Vorwurf gemacht haben, dass es noch nicht wissenschaftlich begründbar ist, ob es eine Gentrifizierung in Leipzig gibt oder nicht. Die Frage wirklich erstmal unrelevant ist, weil man kann auch eine Frage davor stellen, für wen sind Stadtteile überhaupt beziehbar? Und da haben wir schon vorhin das Thema angesprochen, Kosten der Unterkunft, also Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger können sich in manchen Stadtteilen in Leipzig gar keine Wohnung mehr suchen. Und das war auch schon 2008, 2011 oder 2013, besonders 2013 sehr deutlich, dass man in Schleusig praktisch als Hartz-IV-Empfänger keine Wohnung sich mehr nehmen konnte, weil es diesen Markt gar nicht mehr gab. Das ist also deutlich erkennbar bei Neuvermietungen, bei den Bestandsmieten. Und das ist halt die Frage, kann man wissenschaftlich nachweisen, ob es Verdrängung gibt? Ist es halt sehr schwierig, warum jemand auszieht. Das, wie gesagt, meldet ja keiner. Das ist so ein Problem. Aber man kann zumindest nachweisen, dass es keiner mehr hinschafft in diese Stadtteile, der unterhalb eines gewissen Einkommens ist.
Es gibt auch kein Recht darauf, in einem bestimmten Stadtteil zu wohnen. Wo nehmen Sie denn diesen Anspruch her, wenn Sie sozial alimentiert irgendwo wohnen? Wo nehmen Sie diesen Anspruch her, auf Kosten der Gemeinschaft einen bestimmten Ort mit einem bestimmten Standard zu leben? Das heißt, wo, Herr Böhme, nehmen Sie diesen Anspruch her?
Warum verbieten Sie mir denn, dort wohnen zu leben oder zu wollen, wo ich das möchte? Also natürlich kann ich nicht fordern, ich möchte genau in diesem Haus wohnen. Aber natürlich kann ich fordern, dass ich in diesem Quartier, wo ich vielleicht aufgewachsen bin, leben bleiben möchte oder auch, weil Freunde von mir dort wohnen, dort auch hinziehen können. Und da muss es halt, und das wollen wir, denke ich, als Gesellschaft auch, eine überall Quartiere geben, wo sich alle Einkommensschichten widerspiegeln können, wenn sie das wollen und nicht ausschließen. Und das passiert aber gerade. Und das kann halt im Zweifel kein Markt regeln und da muss halt der Staat regeln. Da kommen wir ja gleich mit Maßnahmen. Ich wollte aber noch einen Satz sagen zu Ihrer Aussage von vorhin. Es hätte nie Mietpreissteigerungen in Leipzig gegeben oder es gibt gerade keine Mietpreissteigerungen.
Das habe ich nicht gesagt.
Aber Sie haben es mit der Inflation in Verbindung gesetzt, dass die ja höher war als die eigentliche Mietpreissteigerung. Das stimmt im Durchschnitt. Also die Mietpreise in Leipzig sind im Durchschnitt weniger gestiegen als die Inflation und damit könnte man sagen, es gibt eigentlich keine Mietpreissteigerungen. Aber wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, dann schaut man zum Beispiel um das Gebiet des Auwalds und dann speziell im Leipziger Westen, dann sieht das wieder ganz anders aus. Dann sieht man auch, leider gab es bei meiner Bachelorarbeit nur Zahlen von 2006 und 2008, aber auch dort sind die Zahlen der Wohnungen zum Beispiel, die unter 4 Euro betragen haben, von 22% auf 14% gesunken und die Wohnung über 5 Euro von 43% auf 50% gestiegen. Mit Plagwitz ist das ähnlich und Lindenau auch noch mal abgeschwächter. Also man kann das schon beobachten und darstellen. Und deswegen kann ich nicht Ihre Aussage verstehen, dass es keine Mietpreissteigerung gab.
Die Preise, die Sie nennen, Herr Böhme, die sind allesamt unwirtschaftlich. Die waren es vor 10 Jahren, die waren es vor 15 Jahren, die sind es heute. Und wenn Sie sagen, man muss sich kleine Bereiche rauten, natürlich, je kleiner man clustert, desto größer wird man vielleicht eine Aussage in die eine oder in die andere Richtung bekommen. Aber wenn Sie Herrn Raschke fragen, dann haben wir im Moment in Leipzig eine Situation mit einer Durchschnittsmiete von 5,08 Euro, Frau Nagel kennt den Preis. 5,08 Euro quer über die Stadt. Das ist ein Mietpreis, der ist auf Dauer nicht wirtschaftlich. Und ich habe heute Morgen einfach mal, weil wir über den Leipziger Westen reden, mal in ImmoScout reingeschaut. Gibt's 165 Angebote in Plagwitz. Mal nur Plagwitz mir angeschaut. Wir haben die Angebotsmieten angeschaut. Da sind 90% der Angebotsmieten deutlich unter 6 Euro pro Quadratmeter.
Tja. Wissen wir Bescheid. Man hat kein Recht zu wohnen, wo man will. Das geht halt nicht. Und gerade nicht, wenn man auf Kosten der Gemeinschaft alimentiert wird, lebt.
Tja, und abseits davon ist halt die Frage, was man nun damit macht mit diesem ganzen Streit und welche Möglichkeiten es vielleicht gibt, wie auch, was vielleicht jetzt der ein oder andere gar nicht will, die Politik darauf reagieren kann und natürlich auch in der Gesellschaft, aber vor allem was sind politische Instrumente, um mit diesen Fragen wie Verdrängung umzugehen. Und das war im Prinzip schon eine Art Abschlussrunde, die dann allerdings auch nochmal 40 Minuten ging. Und da hören wir einen kleinen Ausschnitt daraus.
Genau, also wir sehen im Moment, es gibt so ein paar ganz konkrete Sachen, ja, dass wir von Stadt für alle fordern, die LWB soll nicht mehr privatisieren, was sie tut. Also sie tut es auch in Stadtteilen, also sie wird, wahrscheinlich Herr Schlegel wird mir gleich widersprechen, dass sie es nur aus wirtschaftlichen Gründen tut. Aber genau, es ist, wir sagen, kommunales Eigentum oder öffentliche Wohnungsunternehmen sollen nicht mehr privatisieren. Und wenn es so ist, dann soll es über Erbbaupachtverträge oder über Konzeptvergabe funktionieren. Das heißt, das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem man sich befindet und sagt, wir wollen nicht privatisieren, aber die Flächen oder die Häuser oder Gebäude sollen nutzbar gemacht werden für gemeinnützige und soziale Nutzung. Das heißt, Konzeptvergabe ist eines der Instrumente, die wir befürworten. Dann sind es noch andere. Dann ist es zum Beispiel das Liegenschaftsamt, also die kommunale das kommunale Amt, was für die Liegenschaften und das kommunale Eigentum zuständig ist, soll weg vom Wirtschaftsdezernat, weil sie dafür zuständig sind, dass Geld in die Kassen kommt, also hochpreisig die Grundstücke weggehen, sondern wir sagen, das gehört zum ASW, ja, also zum Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung. Das heißt, damit das auch klar ist, für welche Nutzung das da ist. Genau, dann sagen wir, wenn wir über solche Instrumente wie den sozialen Wohnungsbau, wir wollen das nicht, es ist klar, dass es sowas wie eine öffentliche Förderung geben muss, wenn man preiswert sanieren will. Also wir können als Stadt für alle jetzt nicht irgendwie mit großen, wir rechnen mal hier Baukosten aus, diese Beispiele gibt es ja auch, also wo saniert wird und danach für 4 Euro vermietet wird, sondern wir sagen, wenn es sowas wie sozialen Wohnungsbau, also diese Mittel wieder gibt, soll das an gemeinnützige Träger oder Genossenschaften oder öffentliche Wohnungsunternehmen gehen. Das heißt, wir wollen nicht, dass mit dieser öffentlichen Förderung wieder den profit- und renditeorientierten Akteuren und damit dem Markt einfach hinterher subventioniert wird. Das heißt, mit öffentlichen Mitteln soll nicht mehr so viel Rendite, wie das in der Vergangenheit war, Rendite gemacht werden können. Genau, das heißt, wir müssen uns auch darüber unterhalten, welchen Akteuren wollen wir das zur Verfügung stellen, und überhaupt ist es total notwendig, sich über das Instrument des sozialen Wohnungsbaus weiterhin zu unterhalten, also tatsächlich mal eine konkrete Förderung sich anzugucken, ein konkretes Instrument zu diskutieren, weil die privaten Immobilienakteure und auch viele politische Gruppen und Parteien sind dafür, ja, es braucht sozialen Wohnungsbau, aber wie soll der aussehen? Und dann, darüber müssen wir auf jeden Fall reden.
Ja, dazu vielleicht, also wir sind ja so ein bisschen noch auf der Suche, ob es nicht vielleicht noch andere Konzepte geben könnte, die noch gar nicht erfunden sind, oder Ansatzpunkte vielleicht von Dingen, die man schon mal ausprobiert hat. So Stichworte, also jetzt ist mehrfach das Stichwort Hausgruppe schon gefallen. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an Dinge, die eine größere Breite haben, wie das Mietshäuser-Syndikat beispielsweise, ein Modell, was wahrscheinlich ausbaufähig ist. Ich denke an historische Sachen wie die Stiftung Meyersche Häuser. Das sind so Ansatzpunkte, die jetzt mehr über die normale Vorgehensweise hinausgehen und wo man vielleicht ansetzen könnte, mal weiterzudenken. Also vielleicht haben sich die Akteure auch noch gar nicht gefunden, ja. Vielleicht braucht es aus der Zivilgesellschaft noch ganz andere Akteure, an die wir noch gar nicht denken. Und das ist sowas. Also wir kreisen immer so um die Möglichkeiten, die wir haben und die so auf der Straße liegen und die woanders auch schon erprobt sind. Aber vielleicht müssen wir irgendwie noch ein bisschen tiefer bohren. Das ist für mich auch eher eine Frage und ich habe da noch keine Lösung drauf. Aber das, vieles, was so genannt worden ist, da kommen wir immer ganz schnell an Grenzen und da haben so ganz viele Hemmnisse. Und ich würde mal schauen, wo man irgendwie positiv weiterkommt, ja, und eher so in einer Spinnphase, in so eine Ideenfindungsphase kommen.
Was ja auch passiert in Plagwitz, so solche Ideenfindungsspinnerrunden und Workshops, wenn man, glaube ich, an Stadt für alle und so denkt.
Richtig, aber ob das jetzt so, ja, die setzen sich schon mit der harten Realität auseinander.
Es gab natürlich auch andere Vorschläge, die eher in so Richtung Abwertung gingen.
Genau, ne? Und Herr Hobusch hat übrigens nicht so viel dazu beizutragen, weil er nicht regulieren will. Und es ging auch in Richtung Abwertung. Und ein sehr selbstbewusster Aufruf, doch Immobilienfirmen, die scheiße sind, die scheiße machen, zu benennen und da auch zu intervenieren, wenn die ihre Wohnungen anpreisen, fand ich einen sehr mutigen Aufruf vor auch vielen Immobilienvertretern, die im Publikum saßen.
Mhm.
Genau.
Genau, und dann ging es sozusagen ins Publikum, wo unter anderem sich jemand aus Stuttgart meldete, der nun gerade erst zugezogen war und auch meinte, dass es eigentlich im Vergleich mit anderen Städten in Leipzig doch noch alles ganz gut ist, so wenn man nach Berlin oder München oder eben Stuttgart guckt, wo schon viele Clubs und so weiter zu sind. Das hat aber sozusagen im Abschlussstatement wurde das nochmal aufgegriffen, ob es tatsächlich um diese Frage geht, dass es noch nicht so schlimm ist oder ob man es eigentlich eben genau das verhindern will. Das ist soweit. Kommt im letzten Beitrag.
Auch in Leipzig gingen Clubs unter oder vielleicht auch gingen Kneipen unter, die wir erstmal nicht wahrnehmen. An der Stelle, wo jetzt im Leipziger Westen der Tempel ist, war vorher eine Kiezkneipe. Also ne, irgendwie ein Ort, wo wir auch nicht so oft oder wo ich auch nicht so gerne und so häufig reingegangen bin. Aber dort hat der Vermieter eben auch gesagt, ich will diese Leute da nicht drin haben. Die gehören nicht zu, das ist nicht das Milieu, was er in diesem Laden da drin haben soll. Also nur weil es die Distillery noch gibt oder noch bestimmte Clubs, wo man gerne hingeht, bedeutet das nicht, dass nicht auch schon andere Strukturen weggegangen sind, bevor wir hier waren und bevor andere Clubs irgendwie verdrängt werden. Die Situation in Leipzig, ich wohne auch gerne in Leipzig, ne? Es soll auch so bleiben. Und dafür müssen wir jetzt ansetzen und nicht darauf warten zu sagen, naja, in Berlin ist es noch schlimmer oder in Stuttgart ist es schlimmer. Das macht keinen Sinn, sondern jetzt besteht noch Handlungsbedarf und noch Handlungsmöglichkeiten. Bestimmte Dinge sind auf jeden Fall zu spät, aber genau, lasst uns jetzt was machen.
How much of this is inspired by Selena?
A lot of it, dude. A lot of it.
How many songs would you say?
Like three.
Three?
So now everyone's going to be listening. Is this one a Pasolini? Is this one a Pasolini?
Your first real love.
First
right?
Real love, yeah.
Talk about living together.
Moved in with her at a young age. It's tough.
How hard was it to get over that?
It was really tough. I don't know if I'm still over it yet. I think that I'm definitely like in another place, and I think we definitely went our separate ways, and I love her and I want her to be awesome, but there's things that remind me of her. Yeah, it's my first real love.
You worried that maybe you met her too early?
Yeah, I wrote a song, actually didn't make the album, but it was called If I Would Have Met You in 5 Years. It's like, how true is that? How many people go through life and end up meeting someone and it just feels so right, but it's just the wrong time. So many people come into that.
How much of you hopes that she doesn't find anybody serious?
You know, it always sucks when you see someone you love with someone else, but I just want her to be happy, honestly. I just want her to be happy.
You still talk? Ever pick up the phone and just say, hey, what are you doing, and chat for a few minutes, or?
Yeah. She's someone I love dearly, dude, and I'm never going to stop loving her. I'm never going to stop checking in on her. I don't think relationships, if you end a relationship, you should end that, unless it was super toxic and shit. You guys were hurting each other physically or mentally, but we always respected each other. We still respect each other.
Why did you break up? It sounds like it's a good connection.
Yeah, I think we're young. And there's things that we did and things that we said to each other that were just kind of like, we broke some barrier. It's things you just don't say to someone you love or do to someone you love.
Out of immaturity or?
Out of immaturity and out of selfishness and out of just being human, dude. I think we both got to do some soul searching ourselves and figure out ourselves before we can just try to figure out each other.
Full of gold, need no whole lot of loving. I simply need you.
size doesn't matter. You wanna be my sweet talking love machine. Oh, oh, oh. But don't poison your mind. Come dry your tear blinded eyes. Cause a true heart like yours is so hard to find. I need no big bad man. No pocket full of gold. And need a whole lot of loving. I simply need you. Call me at night. Just climb up my ladder. Cause boy, you gotta know that.
Doesn't matter.